SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Jaller. Guten Morgen. Malaika Mihambo ist und bleibt die beste Weitspringerin der Welt. Die Heidelbergerin hat bei der Leichtathletik-WM in den USA Gold geholt. Die erste Goldmedaille fürs deutsche Team am letzten WM-Tag. Und so hat sich das angehört, als unsere Reporterin Julia Metzner heute früh diesen Sprung kommentiert hat.
Und jetzt kriegt sie Spaß in die Angelegenheit. Jetzt wedelt sie die Arme, jetzt nimmt sie das Publikum mit. Und jetzt zelebriert sie ihren zweiten Weltmeistertitel. Malaika Mihambo rein in den Anlauf, Speed aufgenommen. Die letzten drei Schritte, die sitzen, der sitzt, sie auf dem Brett, sie in der Sandgrube, der Sprung ist noch mal weit und die Hände werden noch einmal geballt, die Fäuste werden geballt und sie macht die Säge, sie jubelt und jetzt lässt sie sich auch feiern und er ist noch mal weiter als ihr weitester Sprung. Wir sind gespannt, Malaika Mihambo, was hast du denn jetzt schon wieder in die Sandgrube gesegelt? 7,12 Meter, noch mal einen draufgesetzt, Weltmeisterin Mihambo und diesen Jubel hat sie sich verdient. Malaika Mihambo, herzlichen Glückwunsch. Weltmeisterin, die alte und die neue, mit Saisonbestleistung von 7,12 Metern.
Wie schön, mal mit einer guten Nachricht beginnen zu können. Schlechte Nachrichten gibt's ja zur Genüge. Allein der Krieg in der Ukraine produziert täglich neue davon. Am Wochenende hatten ja russische Raketen den Hafen von Odessa getroffen und die weltweite Sorge war groß, dass Russland das gerade erst geschlossene Abkommen zum Weizenexport platzen lassen könnte. Immerhin hat Außenminister Lavrov nun erklärt, sein Land stehe weiter zu der Vereinbarung. Thilo Spanhell berichtet.
Der russische Außenminister Lavrov versicherte zu Beginn seiner Afrikareise, dass Russland alles dafür tun werde, seine Verpflichtungen als Getreidelieferant zu erfüllen. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ägyptischen Außenminister betonte Lavrov zudem, dass der Westen jetzt die Verantwortung trage, die wegen der hohen Preise aufgeheizte Lage auf dem Lebensmittelmarkt zu entspannen. Der russische Außenminister forderte, dass internationale Sanktionen aufgehoben werden müssten, die Russland am Export von Getreide und Düngemittel hinderten.
Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist auch die Sorge groß, dass es eine Energiekrise geben könnte oder dass sich die schon bestehende Krise weiter ausweitet. Und so diskutieren auch in Deutschland viele Politiker darüber, welche Energiealternativen zu russischem Gas wir nutzen sollten. Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt schließt nun auch einen sogenannten Streckbetrieb von Atomkraftwerken in Deutschland über das Jahresende hinaus nicht aus. Bei diesem Verfahren wird aus vorhandenen Brennelementen noch so viel Energie wie möglich gezogen, auch über das Datum der Stilllegung hinaus. Eine grundsätzliche Laufzeitverlängerung lehnt die Grünen-Politikerin aber ab. Das hat sie in der ARD-Sendung Anne Will gesagt.
Wenn es dazu kommt, dass wir eine wirkliche Notsituation haben, dass Krankenhäuser nicht mehr arbeiten können, wenn eine solche Notsituation eintritt, dann müssen wir darüber reden, was mit den Brennstäben ist. Aber nicht, indem wir einfach sagen, Herr Söder kann dann sagen, wir machen einfach so weiter wie bisher. Das wird nicht gehen.
Und wenn unklar ist, wie wir künftig Energie produzieren wollen, ist es vielleicht ganz sinnvoll, Energie zu sparen. Über ein Tempolimit auf Autobahnen wird deshalb diskutiert. Auch Teile der CDU sind mittlerweile dafür, aber eben nicht alle. Unionsfraktionschef Merz hat jetzt im ZDF gesagt, das sei alles nur ein Symbolthema.
Damit würden wir auch weder ökologisch noch verkehrstechnisch die Probleme lösen. Es gibt den einen oder anderen in unserer Partei, der der Meinung ist, wir sollten das einführen. Ich bin nicht der Meinung. Trotzdem ist es auch dieses Thema, ordnen wir es bitte richtig ein. Die Probleme dieses Landes sind nicht mit dem Tempo auf Autobahnen, vielleicht 3% der Strecken, auf denen es in Deutschland noch kein Tempolimit gibt.
In Kalifornien brennen weiter die Wälder, ganz nahe des Yosemite-Nationalparks. Die Feuerwehr hat die Brände bisher nicht eindämmen können. Tausende Häuser sind weiter von den Flammen bedroht. 63 Quadratkilometer stehen aktuell in Flammen. Tausende Anwohner mussten sich schon in Sicherheit bringen. In Gammatingen im Kreis Sigmaringen ist die Feuerwehr ebenfalls immer noch im Einsatz. In der Nacht zum Sonntag war das Gelände eines Reifenherstellers abgebrannt. Vergangene Nacht hat die Feuerwehr dann überwacht, dass der Brand eben nicht mehr aufflammt. Gutachter sollen auf dem Gelände jetzt nach der Ursache suchen. In dem Betrieb hatte eine Hochzeitsfeier stattgefunden, mitsamt einem Feuerwerk. Möglicherweise hat das den Brand ausgelöst. Mit dem sportlichen Erfolg von Malaika Mihambo haben wir heute früh begonnen. Jetzt wird's nochmal sportlich, denn der Däne Jonas Vingegaard ist Sieger der Tour de France. Holger Gerska berichtet.
Das ist groß, das ist unglaublich, ein Traum ist wahr geworden, so Jonas Vingegaard. Der Däne genoss in der Abendsonne von Paris seinen größten sportlichen Erfolg. Gelb gehört Vingegaard, die Massensprints gehören Jasper Philipsen. Der Belgier holte in Paris seinen zweiten Sieg im Kampf der schnellsten Männer. Und das souverän und dank der Vorarbeit seines Teamkollegen Alexander Krieger. Insgesamt fällt die deutsche Bilanz gemischt aus. Simon Geschke 9 Tage in der Bergwertung vorne, ansonsten aber kein deutscher Etappensieg und kein Trikot. Dafür aber viele wichtige Helferdienste.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Das wird nochmal sonnig und heiß. Bei 28 Grad im Schwarzwald, 35 Grad erreichen wir an der Weinstraße. Später ziehen dann dicke Wolken auf und bringen teils kräftige Schauer und Gewitter.
SWR aktuell. Service.
Es sind Ferien in Rheinland-Pfalz. Diese Woche geht es dann auch in Baden-Württemberg los. Und es ist ja auch richtig schön, mal für eine oder zwei oder vielleicht noch mehr Wochen wegzufahren. Bloß für die Pflanzen zu Hause ist es nicht so schön. Klar, viele haben Nachbarn, die das Gießen dann übernehmen. Aber manche haben entweder keine Nachbarn oder wollen sie ganz einfach nicht in Anspruch nehmen. Wie überleben also die Pflanzen auf dem Balkon, der Terrasse oder dem Garten so ganz ohne fremde Hilfe? Das habe ich mit Carina Dinsa-Nennstiel besprochen. Sie hostet den Podcast Grünstadtmenschen. Welche Tricks gibt's denn da?
Also super praktisch sind eigentlich so automatische Bewässerungssysteme, die zwischen dem Wasseranschluss und dem Gartenschlauch zwischengeschaltet werden, weil die sich auch perfekt timen lassen, also nach der Uhrzeit, ne, wann das Wasser laufen soll und auch die Dauer. Also gerade wenn man wirklich länger weg ist, ist es eigentlich die ideale Lösung, damit die Pflanzen regelmäßig mit Wasser versorgt werden. Und es gibt sogar noch so Sensoren, die quasi die Bodenfeuchte messen. Und das heißt, wenn es also doch mal geregnet hat und die Pflanzen haben da eigentlich genügend Wasser bekommen, dann ist es ja überflüssig, wenn dann nochmal die Bewässerungsanlage angeht. Und der misst dann quasi und weiß dann, okay, es ist genug Wasser geflossen, jetzt braucht er nicht den Sprinkler oder die Tröpfchenbewässerung einzuschalten.
Genau, Sie sagen Sprinkler oder Tröpfchenbewässerung. Das heißt, das ist etwas, was sich sowohl für eine größere Fläche eignet, als auch wirklich für ein paar kleine Töpfe, oder?
Exakt, also so Rasenflächen, die werden gerne mit so Sprinklern bewässert oder auch so Gemüsebeete. Aber diese Tröpfchenbewässerung, die kommt halt noch besser an die Pflanzen ran. Also gerade so im Gemüsebeet ist das eigentlich ganz ideal. Man hat dann quasi so einen Hauptschlauch und von diesem Hauptwasserschlauch führen dann wieder so kleine Verteilerschläuche ab. Und da kommen dann quasi diese Tröpfchenbewässerung halt raus und kommt so direkt an die Pflanze ran.
Ist sowas denn sehr aufwendig? Manche denken da jetzt vielleicht an vergleichbare Arbeiten, wie zum Beispiel den Garten für einen Rasenmäherroboter vorzubereiten, wo man halt einen Garten umgraben muss, um Kabel zu verlegen. Ist das hier ähnlich aufwendig oder ist das eigentlich eine einfache Geschichte?
Also es ist schon ein bisschen Arbeit im Vorhinein. Deswegen sollte man auch nicht zu knapp vorm Urlaub damit anfangen, auch allein auch immer, um solche Systeme auszutesten und nicht einfach nur auf gut Glück dann in den Urlaub zu fahren und zu hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Und tatsächlich, glaube ich, bewährt sich auch dieses System gerade mit der Tröpfchenbewässerung, auch wenn man nicht im Urlaub ist, sondern halt dauerhaft. Also diese Anschaffung ist schon sehr lohnenswert und spart einfach Zeit und auch unnötiges Wasser.
Ganz unabhängig von Wasser gibt es natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht ein Gemüsebeet oder Ähnliches in irgendeiner Weise abzudecken, dass der Boden nicht so schnell austrocknet, also mit Mulch zum Beispiel. Funktioniert das tatsächlich?
Ja, perfekt. Das ist immer noch mal eine gute Kombination, Tröpfchenbewässerung und dann noch die Beete zu mulchen, weil wenn man die Beete halt abdeckt, sei es mit Stroh, das wird gerne so ein Gemüsebeet gemacht, oder auch mit so Rasenschnitt, dann trocknet der Boden dadurch nicht so schnell aus und die Feuchtigkeit bleibt im Boden. Also auf jeden Fall ist das eine gute Möglichkeit. Auch im Blumenbeet, da ist Mulchen auch perfekt und da kann man zum Beispiel zu Rindenmulch greifen. Da sollte man aber auch schon ein bisschen dicker die Schicht draufpacken, so 4 bis 5 Zentimeter, damit halt wirklich nicht so viel Wasser verdunstet.
Was natürlich eine super rabiate Möglichkeit wäre, aber vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit ist, die Blumen auch ein bisschen zurückzuschneiden und zu sagen, dann brauchen sie nicht so viel Wasser. Vor allen Dingen, weil ja Blumen Wasser vor allem deshalb brauchen, um Blüten zu bilden. Und wenn ich die zurückschneide und sagst, sollen sie später blühen, habe ich da möglicherweise etwas gespart. Funktioniert auch das oder ist das wirklich Blödsinn?
Ja, der Tipp, der wird auch immer gerne gegeben. Also bei öfter blühenden Pflanzen, ne, so der Sommerflor, den man so auf dem Balkon hat oder so, der eh regelmäßig und dauernd blüht, da kann man sowas auf jeden Fall super gut machen. Da einfach mal, auch wenn man schon sieht, die sind jetzt gerade so ein bisschen mit einer Phase durch, dann alles mal so ein bisschen das Verblühte oder was schon am Verblühen ist, abschneiden. Und bis man dann wahrscheinlich zurückkommt, ist es dann wahrscheinlich wieder in neuer Blüte. Und das Gleiche gilt auch bei Rosen übrigens. Das kann man da eigentlich auch ganz gut machen, um genau die Blattmasse zu verringern, dass die Pflanze halt weniger Wasser braucht.
Tipps für den Garten von Carina Dinsa-Nennstiel. Sie hostet den Podcast Grünstadtmenschen.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Die Diskussion um eine sichere Energieversorgung war gerade schon Thema bei uns und sie wird heute weiter Thema sein. Bei einem Gasgipfel will der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann am Vormittag ein Programm zum Energiesparen auf den Weg bringen. Bei dem Treffen in Stuttgart kommen Vertreter von Landespolitik, Kommunen, Wirtschaft und Energieversorgern zusammen. Knut Bauer berichtet.
Der Winter werde das Land wirtschaftlich und sozial herausfordern, sagte Ministerpräsident Kretschmann im Vorfeld des Gasgipfels. Dort wird der Chef der Bundesnetzagentur Müller digital zugeschaltet einen aktuellen Lagebericht abgeben. Von dem Treffen erhofft sich Kretschmann konkrete Vorschläge, wie Unternehmen und Verbraucher Energie einsparen können. Wer die Raumtemperatur um 2 Grad absenke, könne 12% der Heizkosten sparen, so der grünen Regierungschef. In der Summe habe dies einen gewaltigen Effekt. Auch die Landesverwaltung will den Verbrauch von Gas und Strom senken. Eine Arbeitsgruppe aus verschiedenen Ministerien schlägt vor, den Anteil von Homeoffice auszubauen. Die Warmwasserzufuhr in Sanitärbereichen von Behörden soll abgestellt und Klimaanlagen ausgeschaltet werden.
Papst Franziskus ist in Kanada und er will heute Vertreter der kanadischen Ureinwohner treffen. Franziskus will sie um Vergebung bitten dafür, dass Kinder der Ureinwohner über Jahrzehnte hinweg Missbrauch und Gewalt in Internaten ausgesetzt waren, die von der katholischen Kirche geführt wurden. Das IFO-Institut in München veröffentlicht heute wieder seinen Geschäftsklimaindex. Die beteiligten Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage und ihre Erwartungen für die nächsten 6 Monate. Und ansonsten beginnt noch was ganz Wichtiges in der Wirtschaft, etwas, das es eigentlich gar nicht mehr gibt, nämlich der Sommerschlussverkauf. Viele Läden werden reduzierte Artikel anbieten. Wie gut stehen denn die Chancen, dieses Jahr Schnäppchen zu machen? Das erklärt unsere Wirtschaftsredakteurin Stefanie Geißler.
Also ich habe mit dem Deutschen Einzelhandelsverband HDE gesprochen und dieses Jahr machen gar nicht so viele Geschäfte mit beim Sommerschlussverkauf. Es ist ja so, dass die Läden traditionell diese Rabattaktionen nutzen, um ihre Lager frei zu bekommen. Das heißt, die übrig gebliebene Sommerware, die wird reduziert und eben abverkauft, damit Platz ist, zum Beispiel für die Herbstmäntel. Jetzt haben dieses Jahr aber viele Geschäfte gar nicht viel überschüssige Ware in den Lagern. Zum einen haben sie von vornherein nicht so viel bestellt, eben weil die wirtschaftliche Lage ja gerade so unsicher ist. Und konnten daher das meiste verkaufen. Und dann sind da andere Läden, die haben viel bestellt, aber die haben weniger geliefert bekommen, weil es ja in China, wo einfach viele Textilien herkommen, immer wieder Corona-Lockdowns gegeben hat und deshalb einfach weniger Klamotten genäht worden sind. Insofern Schnäppchenjäger, ja, die wird es schon geben, denn wer sparen muss, wird ja gerade im Sommer schlussfündig. Dafür wird es aber nicht so viele Schnäppchen geben wie sonst.
Infos von Stefanie Geißler aus unserer Wirtschaftsredaktion.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wenn der Bundestag Sommerpause macht, heißt das nicht, dass alle Politikerinnen und Politiker Ferien haben. Viele machen sogenannte Sommertouren, also Reisen durchs Land mit möglichst viel Bürgerkontakt. Als erste startet heute Bildungsministerin Stark-Watzinger. Sie kommt unter anderem nach Karlsruhe, Stuttgart, Bitterfeld und Köln. Unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth nun mit Gedanken über den Sinn und Unsinn politischer Sommertouren.
Jeden Sommer aufs Neue. Spitzenpolitiker aus der Hauptstadt wollen dem Volk näher kommen, also ihren Wählern. Sie besuchen Unternehmen, Bauern, Winzer oder Orte, an denen geforscht wird. Dann ziehen sie Kittel oder Schutzbrille an, lassen sich von Wissenschaftlern herumführen und zeigen sich super interessiert. Es geht um schöne Bilder, schicke Maschinen, zufriedene Mitarbeiter, alles ziemlich inszeniert. Manchmal geht aber auch etwas schief. Vor ein paar Jahren ist einmal Kurt Beck, damals noch SPD-Chef, vor einer Journalistengruppe ausgerastet und hat sie minutenlang beschimpft, weil ihm eine Berichterstattung nicht gepasst hat. Oder Roland Koch, ehemaliger Ministerpräsident von Hessen, hat während der Sommertour mal gerne einen Stopp bei McDonald's eingelegt, um ein paar Cheeseburger zu verdrücken. Davon gab es dann Fotos. Das sind nicht unbedingt die Szenen, die das Protokoll vorsehen. Aber sie zeigen, auch Politiker sind nur Menschen. Bettina Stark-Watzinger ist die erste Ministerin, die in diesem Sommer auf Tour geht, von heute an. Es folgen noch Familienministerin Paus, Arbeitsminister Heil und die SPD-Chefs Esken und Klingbeil. Viel Potenzial also, nicht nur für inszenierte Hochglanzfotos.
Oliver Neuroth war das aus Berlin und über die Themen, die heute wichtig werden, informieren wir natürlich weiter hier im Radio, online auch auf sbraktuell.de und jederzeit in der kostenlosen SBR Aktuell App.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.